Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hey, schön, so viele Menschen zu sehen. Es ist auch so schön, bei einer Gemeinde nicht nur zu dem Sonntaggottesdienst da zu sein, sondern auch die Gemeinde ein bisschen mehr kennenzulernen. Ich bin ja schon seit Freitagabend hier. Ich habe mich mit dem Leitungsteam von euch getroffen. Wir haben eine gute Zeit zusammen gehabt, haben uns ausgetauscht. Gestern das Seminar und auch mit der Jugend zusammen. Da lohnt sich so richtig, von Berlin extra hierher zu fahren. Ja, für die es nicht wissen, ich bin ein echter Berliner, echter Ur-Berliner sogar und sogar Ost-Berliner. Also wenn du noch nie einen Ossi gesehen hast, einen Ost-Berliner, heute steht einer bei euch in der Church. Und gleichzeitig zu sagen, ohne Jesus wäre das gar nicht möglich. Ja, ich war viele Jahre nicht gläubig, bin erst mit 22, also weit nach der Wende, bin ich erst zum Glauben gekommen durch ein Heilungswunder und Gott hat alles in meinem Leben verändert. Von ich will nie heiraten, nie Kinder haben, habe ich jetzt geheiratet, habe 3 Kinder. Das ist der eine Teil, den Gott verändert hat und natürlich ganz viel in meinem Herzen selbst auch noch. Und ihr wisst ja, wir sind alle auf dem Weg. Da kommt bestimmt noch einiges. Aber es ist schön, als Missionar, kann ich fast sagen, innerhalb unserem Landes. Ja, wir denken ja mal bei Missionare eher an Leute, die auswärts sind, aber ich sehe so, in unserem Land gibt es einfach noch so viel zu tun, natürlich auch, weil ich aus dem Osten bin und weiß, was auch in unserem ehemaligen Ostdeutschland noch so los ist und so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, teilweise noch nie davon gehört haben, ist es mein Herz, auch innerhalb unseres Landes, Christen freizusetzen und ihnen eine Leichtigkeit zu vermitteln, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und jetzt denkst du vielleicht so, oh je, was kommt jetzt? Ja, aber der Punkt ist der, es gibt eine Statistik, dass 90% aller Christen im Alltag nicht mit Menschen über Jesus sprechen. Und das ist natürlich etwas, was mich selbst bewegt, weil ich selber weiß, wie es für mich am Anfang etwas herausfordernd war, ich aber immer mehr in eine Freiheit kam. Und bitte versteht es nicht mit dem Appellohr, es geht nicht drum zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern hey, was für ein Potenzial steckt noch in jeder Gemeinde in unserem Land, dass wenn mehr Menschen anfangen mehr Christen anfangen, mit Menschen über Jesus zu sprechen, wie viel mehr könnten wir unsere Gesellschaft ein Stück weit verändern? Und natürlich gilt es meistens den anderen Gemeinden, jetzt nicht gerade da, wo ich eingeladen bin, weil wenn ich eingeladen bin, ist ja die Gemeinde schon recht missionarisch, evangelistisch unterwegs, sonst würden sie mich nicht einladen, oder doch, oder ich weiß es nicht. Du darfst es selber für dich überlegen, wie es aussieht, aber ich habe natürlich ein Thema für euch mitgebracht. Das heißt, sei anders, aber nicht komisch. Dein Umfeld wird es lieben. Ja, und es ist ein Thema, was ich selber für mich erleben musste, weil ich am Anfang, als ich Christ geworden bin, sehr komisch war. Zu all meinen Freunden im Handball, ehemalige Klasse, Freunde und so weiter, die nicht mit Jesus unterwegs waren, weil ich war der Einzige. Ich habe mein Leben lang von keiner anderen fremden Person jemals was von Jesus gehört. Auch erstaunlich. Und ich bin jetzt 44. Ja, und damals mit 22, bis dato hatte ich nie was von einer einzelnen Person gehört, die mir erzählt hat, was sie mit Gott erlebt hat. Ja, und bin halt durch so einen Heilungsgottesdienst, weil meine Mutter dann da zu einem Heilungsgottesdienst wollte, damit hin, habe sie hingefahren und dann wurde sie geheilt vor meinen Augen. Und dann dachte ich, da muss irgendwie mehr sein. Davon habe ich ein bisschen mehr gestern erzählt. Heute möchte ich gern direkt in dieses Thema einsteigen, weil das ist was, was ich durchs ganze Land trage, weil es mir auf dem Herzen liegt, dass wir lernen, als Christen anders zu sein, ohne dabei komisch zu sein. Und damit meine ich nicht witzig sein. Witzig sein darfst du gerne immer. Leichtigkeit haben darfst du immer. Komisch meine ich so unangenehm komisch. Und es hat auch ganz viel so mit Moralapostel zu tun, zum Beispiel, ja, dass wir oft so sagen oder denken, naja, was die da machen, das ist aber auch nicht in Ordnung und diese Sünder und diese Sünden und was wir da alles über Leute denken, du wahrscheinlich nicht so, bei mir war es jedenfalls so am Anfang und manchmal auch immer noch und ich erkenne mich dann immer wieder, wenn ich das predige, naja, was die denkt dran, auch du hast so diesen Hang dazu, Moralapostel zu sein. Ja, das ist tief in mir drin, auch als Charakterzug. Ich will alles richtig machen und ich möchte, dass die Menschen sich auch vernünftig benehmen. Kennst du so eine Gedanken auch? Ja, und dann, wenn wir ja diesen Maßstab auch noch von Gott haben, wie man sich vernünftig benimmt, dann fällt mir natürlich sofort auf, wenn jemand sich anders verhält. Kennst du das auch? Ja, und dann merke ich aber, das hilft dem Umfeld nicht, wenn ich ihnen andauernd sage, was sie alles falsch machen. Aber das habe ich am Anfang so viel gemacht, glaubt mir. Ich habe meinen Freunden plötzlich erzählt, nachdem ich Jesus kennengelernt habe und auch so mein Beziehungsdenken verändert habe. Also was heißt ich? Also Gott hat's verändert. Weil wenn du mit 22 erst Jesus kennenlernst, hast du vielleicht davor schon Sachen gemacht, die du im Nachhinein bereust. Aber der Punkt war, dass ich dann angefangen habe, meinen Freunden, die Jesus gar nicht kannten, zu sagen, wie sie jetzt Beziehungen leben sollen. Also zu dem anderen Geschlecht hin. Und das konnten die natürlich noch gar nicht greifen. Aber ich habe gesagt, nee, Gott möchte es aber so. Und es war so komisch für die Leute. Also Leute haben sich von mir wirklich distanziert, weil ich einfach es nicht vernünftig weitergeben konnte. Und das erlebe ich im ganzen Land, dass es vielen Christen auch schwerfällt, es auf einer normalen Ebene zu bringen, um Menschen einfach zu lieben und ihnen Jesus nahe zu bringen, ohne gleich mit einer Moralkeule zu kommen. Und deswegen ist es mein Herz zu sagen, sei anders, aber nicht komisch. Und lasst uns doch da vielleicht mal konkret reingehen, was das auch alles bedeutet, ja. Wir haben ja, wenn du hörst, von Menschen von Jesus zu erzählen, haben wir ganz oft so ein paar Worte in unserem Kopf, die uns vielleicht auch etwas herausfordern könnten. Ich habe euch mal drei mitgebracht, ja. Evangelisation, Evangelisieren und Einsatz. Was für schöne Worte. Wer mag die denn? Ja, so einer meldet sich, zwei melden sich. Alles in Ordnung, ganz normaler Schnitt, ist gar kein Thema, ja. Aber weil, man muss euch ehrlich sagen, diese Worte findest du gar nicht in der Bibel. Als Worte geschrieben. So kontextmäßig könntest du sagen, ja, das kann man davon ableiten. Was bedeutet denn die Worte eigentlich? Da habe ich mir gedacht, weißt du, bevor wir da jetzt ewig diskutieren, wir streichen die heute und lassen die heute mal weg. Ist das okay für euch? Ja? Okay, schon ein bisschen mehr Zustimmung, das ist okay. Und zwar, es gibt einen Grund dafür. Weil wir haben eine Prägung von den letzten Jahrzehnten, die du vielleicht durch einzelne Personen, vielleicht durch Aktionen oder was auch immer hast, die sich vielleicht bei dir so festgesetzt haben, dass du denkst, anderen Menschen von Jesus zu erzählen oder Evangelisation, Mission, was auch immer, du hast ein bestimmtes Bild vor den Augen. Ich weiß nicht, was bei dir vor dir ist, wenn du an diese Worte denkst oder wenn du sie hörst. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass wir mal in die Bibel schauen, was es bedeutet, vielleicht Menschen was weiterzugeben. Und das ist mein Herz heute, dass wir da mehr hineingehen. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, wahrscheinlich waren das so Evangelisten, bin ja auch einer, aber ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen geändert und habe gesagt, nee, das ist nicht so. Jeder Christ ein Evangelist. Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe es auch gehört am Anfang. Und dann habe ich die Bibel gelesen. Und da steht es gar nicht drin. Also wirklich nicht. Es ist biblisch nicht haltbar, dieser Ausspruch. Weil ein Evangelist, und da habe ich eine Bibelstelle natürlich für euch, damit ihr da auch seht, dass es wirklich biblisch ist, was ich euch jetzt sage. Epheser 4, ab Vers 11, steht ganz konkret, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten gegeben, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Was bedeutet das, ihr Lieben? Das bedeutet, dass es in Gemeinden bestimmte Ämter, Berufungen gibt, wo Leute, egal ob Mann oder Frau, eingesetzt werden in den geistlichen Dienst für die Gemeinde, mit diesem Schwerpunkt zu dienen. Das heißt, wenn du jetzt ein Evangelist dieser Gemeinde wärst, wäre es deine Aufgabe, das, was du von Gott bekommen hast, so zu vermitteln, dass die Gemeinde etwas davon hat. Das bedeutet nicht, ich habe eine Idee, wie wir Menschen erreichen. Wir gehen auf die Straße, wir machen einen Einsatz, wir gehen ins Altersheim. Wer macht alles mit? Sondern meine Aufgabe als Evangelist ist es, dir zu helfen, dass du deins findest, was du gut kannst. Du hast Begabung. Jeder von uns hat Begabung und Talente bekommen. Wusstest du das schon, dass Gott dir Talente geschenkt hat? Du wunderst dich vielleicht, warum du manches gut kannst. Das hast du nicht erarbeitet, sondern es hat Gott dir geschenkt, als er dich geplant hat. Damit du Gott damit dienen kannst, natürlich Menschen dienen kannst und vielleicht durch deine Begabung und Talente anderen auch etwas von Gott weitergeben kannst. Und das ist die Aufgabe des Evangelisten, dir dabei zu helfen, das bei dir zu finden, damit es dir leicht fällt, mit deiner Stärke, mit deiner Begabung, anderen Menschen was Gutes zu tun, ihnen zu dienen und dabei auch was von Gott erzählen zu können. dass du eine Sprachfähigkeit in dem hast, wo du Sachen gut kannst. Hört sich schon ein bisschen entspannter an, oder? Das heißt also, du musst gar kein Evangelist werden. Wenn du einer wärst, hast du ein Amt in der Gemeinde. Und natürlich sind die Evangelisten auch oft so, dass sie gerne unterwegs sind und auf der Straße sind und zu Menschen. Ja, die haben ja diese Last, dieses Herz dafür, Verlorene zu finden. Und sie ermutigen auch immer wieder die Gemeinde, hey Leute, lasst uns nicht vergessen, es ist schön, dass wir uns Sonntag treffen, es ist schön, dass wir uns gegenseitig ermutigen, aber lasst uns auch schauen, da sind Menschen draußen, die Gott braucht. Andersrum, die Gott brauchen, aber Gott braucht sie auch, um das zu vollenden, was er geplant hat für die Welt. Natürlich, das sind so Ermahnungen und Ermutigungen vom Evangelisten. Aber hey, wie genial ist es, wenn du vielleicht heute einen Impuls bekommst, der dir hilft, dass du erkennst, was du Gutes kannst, um anderen Menschen etwas Gutes zu geben und dabei von Gott zu erzählen. Wir haben uns auch ausgetauscht als Team, haben wir schon gesagt, mit dem Leitungsteam. Und da habe ich so ganz entspannt erzählt, so also ich kann ein paar Sachen gut. Aber was so echt nicht mein Ding ist, ist so Brettspiele und so spieleabendmäßig. Ja? Aber es gibt Leute, die mögen das gerne. Und da habe ich gesagt, du, also mit mir, mich kriegst du da nirgendwo hin. Ja, aber es gibt Leute, auch aus meinem Team in Berlin, aus unserem Team besser gesagt, der hat angefangen, mit seinen Studenten einen Spieleabend zu machen. Und als er mir das erzählt hat, dachte ich so, Spieleabend, hallo, wir wollen evangelisieren, wir wollen missionieren, wir wollen Menschen von Jesus erzählen. Und er sagt, ah, ich spiele total gerne. Ich sage, ja, ich nicht so, ich glaube auch nicht, dass es evangelistisch ist. Überleg mal, guck mal, wie engstirnig ich auch damals war. Also ich nehme euch jetzt so ein bisschen mit ins Nähkästchen, ja. So was bei mir auch einfach falsch gelaufen war damals als Evangelist. Und dann erzählt er mir, du Basti, du wirst nicht glauben. Ich habe teilweise 10 Leute aus meiner Uni bei mir zu Hause. Wir machen Spieleabend. Und danach trinkt man noch einen Wein oder ein Bierchen oder eine Cola oder was auch immer. Und dann reden wir übers Leben und plötzlich kommen wir ins Gespräch, über den Glauben zu sprechen. Einfach ganz entspannt, so völlig normal und nicht komisch. Ich denke mir so, uiuiui. Nur weil ich denke, dass es nichts ist, heißt doch nicht, dass Gott es gebraucht. Ja, und das ist etwas, was so wichtig ist, dass der Evangelist in einer Gemeinde dir persönlich hilft, dass du deins findest, was du tun kannst. Also das mit dem Spieleabend ist nur eine Idee. Ja? Es gibt tausende Ideen, die ich wahrscheinlich gar nicht habe, aber die du vielleicht hast. Wichtig ist auch für uns zu wissen, dass wir auch nicht besser sind als die Menschen, die dort draußen noch sind. Ja, oft haben wir so unsere christliche Bubble und wir sind ja so die Christen und wir wissen ja, wo es lang geht und wir treffen uns sonntags. Und dann, wenn wir am Montag wieder zur Arbeit gehen, bei uns heißt der Montag aber Happy Monday, weil wir freuen uns auf die Arbeit, wir freuen uns, in die Welt zu gehen, einen Unterschied zu machen, anders zu arbeiten vielleicht als andere, motivierter zu arbeiten als andere. Warum sind wir motivierter? Weil wir für Jesus unterwegs sind, egal wo wir arbeiten. Und wir wissen, dass auch in schwierigen Situationen, egal ob auf Arbeit, zu Hause, haben wir jemand, der uns durchträgt, der uns zur Seite steht und der auch mal mit uns leidet und sagt und weiß, ja, du brauchst jetzt ein paar Wochen, Monate, wo es schwierig ist, aber ich bin bei dir. Und da einen Unterschied zu machen und den Leuten auch das zu vermitteln, hey, ja, ich weiß, gerade schwierig, aber komm, wir halten zusammen als Team auf Arbeit. Sei du doch mal ein Ermutiger, Ermutigerin. Sei doch mal du die Person, die eben nicht mit über den Chef lästert und meckert. Sondern ich möchte dich ermutigen, nicht ermahnen, sondern ermutigen. Das ist auch spannend, das griechische Wort übrigens in der Bibel, wo ermutigen und ermahnen steht, ist dasselbe Wort. Da habe ich mich auch gefragt, wie kommt das denn? Und dann hat es Klick gemacht. Wenn mich jemand ermahnt, ermutigt er mich ja damit, was anders zu machen. Verstehst du? Das ist doch cool, oder? Ist ja gar nicht so schlimm mit dem Ermahnen. Bloß wir als Deutsche, wir empfinden es immer so als negativ. Ja? Nein, ich brauche Ermahnung, damit ich ermutigt werde, etwas anders zu machen. Das ist cool, ne? Anders. Guck mal, ihr habt ja schon so eine Karte bekommen, anders. Dazu sage ich später noch was. Der Punkt ist, wie sind wir im Alltag unterwegs? Wie ist dein Bild von dem Alltag? Wie bist du unter den Menschen, wo du arbeitest, wo du lebst, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen und so weiter? Was hast du für einen Einfluss auf deine Leute? Und ich habe euch mal 2 berühmte Personen mitgebracht, die etwas ausgesagt haben über Christen, die sie erlebt haben. Und ihr müsst es bitte richtig verstehen. Der erste ist Mahatma Gandhi. Ich will damit nicht sagen, dass Missionare im Ausland irgendwas falsch machen. Das sage ich gar nicht. Und trotzdem gibt es überall auch Christen, die vielleicht nicht immer so die Liebe Gottes ausstrahlen. Auf jeden Fall sagte er unter anderem, er sagte noch viel mehr Sachen, die sage ich euch auch noch: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist. Sonst weiter nichts. Wow, oder? Da habe ich mir gedacht, als ich es erstmal gelesen habe, da habe ich die Bibel selber noch gar nicht durchgelesen gehabt. Als ich es erstmal gelesen habe, also schon vor vielen Jahren natürlich. Wenn der sowas über unsere Bibel sagt, dann muss der die ja gelesen haben. Und zwar komplett. Sonst könnte der sowas gar nicht sagen. Da habe ich mich natürlich gefragt, du lieber Mahatma, warum hast du dich denn eigentlich nicht für Jesus entschieden, wenn du das gelesen hast? Und dann habe ich weitere Zitate von ihm gelesen und dann war ich etwas erschrocken. Er sagte, sie stehen nicht mit auf der Folie, findest du aber im Internet, kannst du einfach googeln, Mahatma Gandhi, Zitate, Christentum. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Okay, er war noch nie hier, muss man ja dazu sagen, ne? Er hat uns noch nicht kennengelernt. Bei uns wäre alles anders, wenn er uns kennengelernt hätte, oder? Ja, also ich glaube bei mir schon. Oh Gott, nee, ich weiß auch nicht so recht. Warte mal, ich habe da neulich auch schon wieder beim Autofahren so doof reagiert. Kennt ihr das auch? Ach, hey, Autofahren? Nee, lieber, lass uns nicht über Autofahren reden. Ich habe da auch noch so meine Baustellen. In Berlin gibt's viele Baustellen, aber die Baustelle ist in meinem Herzen. Aber was er noch sagte, und das war eigentlich mit der größte Schock, als ich das gelesen habe, das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Das hat er auch gesagt. Und dann habe ich auch verstanden, obwohl er die Bibel gelesen hat, natürlich hat die Bibel ja selbst auch Kraft von dem, was dort steht, aber er hat anscheinend Leute erlebt, die wahrscheinlich so drauf waren wie ich und manchmal vielleicht immer noch, so moralapostelmäßig und zu sagen, hey, das, was du glaubst, ist falsch. Das ist nicht die Lösung. Und versuchen zu diskutieren und zu sagen, dass man einen falschen Glauben hat und all diese Dinge. Und davon kannst du gerne überzeugt sein, ist keine Frage. Aber die Sache ist ja die, wie gehen wir mit den Menschen um, die anders glauben, die anders denken, die anders ticken. Wir waren ja selber als Christen sogar untereinander etwas herausgefordert vor einigen Jahren, wie wir mit verschiedenen Meinungen umgehen. Ich habe richtig gemerkt, Gott hat richtig angefangen, mein Herz zu läutern in der Zeit. Weil jeder hat eine andere Meinung gehabt zu bestimmten Themen. Ihr wisst, welche Themen ich meine, brauche ich jetzt nicht nochmal extra erwähnen. Und merkt so, ey, wenn wir es als Christen noch nicht mal schaffen, miteinander unterwegs zu sein, in so einer schwierigen Situation, dann kann ich verstehen, warum es uns auch schwerfällt, mit Menschen zusammen zu leben, auf Arbeit und so weiter, die einen anderen Glauben haben, die anders ticken. Hey, da wusste ich so, aus meiner Kraft schaffe ich das nicht. Da muss Gott mir helfen. Und ja, ist auch wirklich so. Ich habe noch eine zweite Person mit, die kennst du vielleicht noch aus der Schulzeit. Das war jetzt nicht ein Banknachbar, sondern es war wahrscheinlich mal Thema. Friedrich Nietzsche. Und von dem habt ihr vielleicht schon mal ein, zwei Zitate auch gehört. Der sagte, die Christen müssten mir Erlöste aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Habe ich auch gedacht. Friedrich, der war nicht so gut. Komm mal zu uns in den Gottesdienst, guck dir mal die Lobpreis Zeit an, die Lieder, die wir singen, so wie er es sagt, ja, er hat ja gar nicht geschnallt, dass wir Gott anbeten in der Zeit, ja, wie wir ausgerichtet sind auf Gott und leidenschaftlich zu ihm brennend singen. Naja, aber irgendwie scheint er ja trotzdem was erlebt zu haben. Er sagt ja auch, wir sollten Erlöste aussehen. Habe ich mir auch gefragt, wie sehen wir denn Erlöste aus? Also wir Pfingstcharismatiker haben vielleicht einen kleinen Vorteil, weil wir ja charismatisch getoucht sind und grinsend durch die Welt laufen und quasi schweben über dem Boden. Nee. Also ich glaube, das ist auch nicht damit gemeint. Ich glaube nicht, dass wir uns verstellen sollen und nur grinsen sollen und ah ja, alles gut, alles gut. Ich glaube, das, was echt auch erlöster aussieht, ist, wenn wir ehrlich, authentisch im Leben stehen, ja, und auch auf Arbeit mal sagen könnten, das war mein Fehler, tut mir leid, sorry, das habe ich verbockt. Weißt du, in der heutigen Zeit versuchen alle Menschen, auch auf Arbeit, vielleicht kennst du ein paar Arbeitskollegen, die versuchen das immer so, nö, bei mir, ich war nicht der Fehler, da der andere war der Fehler und dann redet man schlecht voneinander und so weiter und so fort. Kennt ihr sowas? Ja, und wie wäre es denn, wenn wir als Christen ganz ehrlich sind und sagen, hey, nee, warte, es war mein Fehler. Mit dem Risiko, dass du vielleicht eine Abmahnung kriegst oder vielleicht sogar gefeuert wirst oder keine Ahnung, wie heftig das manchmal sein kann. Ja, aber du, wir leben mit Jesus. Ja, es ist ja, wenn du einen Unterschied machen willst, wirst du anders leben als andere. anders, aber nicht komisch dabei. Weil wenn wir anfangen würden, Moralapostel zu sein, würden wir selber mit uns reden müssen, was wir alles nicht richtig machen. Das ist auch gar nicht der Punkt. Jesus hat nie gesagt, wir sollen in die Welt gehen und Moralapostel sein. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein. Und Zeugen bedeutet einfach nur, dass du von dem erzählst und redest, was du erlebt und gesehen hast. Guck mal, viel mehr musst du gar nicht machen. Ja, das haben wir gestern gemacht als Thema. Wie kannst du das ganz simpel machen, ohne dabei auch irgendwie komisch zu wirken? Aber diese Kraft, die du bekommen hast, ist eine Kraft, die dich verändert. Ist vom griechischen Wort her auch, vom Urtext her, Dynamis. Eine Kraft, die dich verändert, die du bekommst. Und die auch andere verändert, wenn du selber davon redest, bezeugst. Es ist was Übernatürliches. Es ist nicht was, was du antrainieren kannst mit einer Hantel oder so, sondern es ist was Übernatürliches, was wir vom Himmel geschenkt bekommen, einen Unterschied zu machen, von dem zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Und als ich das für mich erkannt habe, dass ich wirklich nicht viel leisten muss, außer davon erzählen kann, was ich mit Gott erlebt habe, hat es mich total befreit. Ich habe eine Leichtigkeit bekommen. Ja, ich war selber so drauf, auch hier ein bisschen Nähkästchen wieder. Wir haben als Missionswerk auch viele Einsätze auf der Straße gemacht, aber coole Einsätze, muss ich ganz ehrlich sagen, keine komischen. Ja, wir haben Theaterstücke und Band gehabt, aber jetzt nicht, wir haben uns nicht angemalt und manche finden sowas unangenehm, wenn da angemalte Leute rumlaufen. Nein, wir haben einfach ein bisschen cooles Programm gemacht mit E-Gitarre, Schlagzeug und all sowas. Wir hatten keine Schilder, wo drauf stand, Jesus liebt dich oder kehr um, du Sünder und was es alles gibt. Sondern ganz bewusst es weggelassen, weil die Leute erstmal nur zu dem Programm kommen sollen und wenn sie Interesse haben, blieben sie ja stehen. Das heißt, sie haben entschieden, stehen zu bleiben. Wir haben niemanden genötigt, stehen zu bleiben. Und dann haben wir einfach davon erzählt, was wir mit Gott erlebt haben. Und da haben sich so viele Menschen in den ganzen Jahren haben sich entschieden, ja, ich möchte mit Jesus den nächsten Schritt gehen. Und ich war so konditioniert, dass ich für die Einsätze immer wirklich offen war, mit Menschen zu reden. Ich war höflich, ich war nett, aber auf dem Weg nach Hause war mir alles egal. Das war eine Zeit, wo ich, schon lange her, wo ich aber nur da, wo man mich gesehen hat, gezeigt habe, dass Herr Jesus in mir ist. Ich habe meinem Chef imponieren wollen, wie gut ich das am Mikrofon auf der Straße mache, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Kaum hat er mich nicht mehr gesehen, war ich nur für mich. Ich saß in der Bahn und in Berlin hast du meistens viele Menschen in der Bahn. Die Menschen waren mir völlig egal. Und Gott sagte mir eines Tages, Basti, möchte, dass du einen anderen Blick für die Menschen bekommst. Nicht aus Zwang, nicht aus Leistung, sondern einfach aus dem Herzen heraus. Sag ich, okay, was soll ich machen? Und er sagte zu mir, und vielleicht kannst du dir das merken, das ist der Hammer, sei offensiv höflich. Ich sag so, offensiv höflich, was soll ich denn da jetzt machen? Und dann habe ich so ein paar Ideen bekommen, dachte, okay, ich könnte ja einfach mal anfangen, Leute zu grüßen, die ich nicht kenne. Einfach nett sein. Und dann habe ich angefangen, bei dem Lidl, der bei uns um die Ecke war, alle Mitarbeiter immer zu begrüßen, wenn ich sie beim Einkaufen treffe. Also ich habe die jetzt nicht gesucht immer, sondern so von wegen, hallo, ich bin wieder da. Kennt ihr Loriot? Ja? Schönen guten Tag, ich bin Bastian Decker, ich gehe heute hier einkaufen. So natürlich nicht, das wäre ja wieder komisch, ne? Wir wollen ja anders sein, aber nicht komisch. So, es heißt also, bei dem Durchgehen und Einkaufen habe ich halt guten Tag gesagt, wenn ich Leute getroffen habe. Und denkst du jetzt vielleicht, na, was macht denn da jetzt den großen Unterschied? Das habe ich mir auch am Anfang gedacht. Aber es hat mir geholfen, überhaupt Menschen zu sehen. Mal wieder offen zu sein, entspannt zu sein, locker zu sein, dem Menschen was Gutes zu sagen. Und dann ist mir eines Tages, ich habe das dann schon eine Weile gemacht, eines Tages ist mir dann so passiert, ich bin mit dem Handy bei Lidl rein, habe eine wichtige Nachricht gelesen, bin einfach nur schnurstracks durch den Gang, habe gar nicht gemerkt, ob rechts oder links eine Person ist und plötzlich höre ich hinter mir, oh Entschuldigung, guten Morgen. Drehe ich mich so um und sehe, die Filialleitung war gerade am Gemüse und Obst sortieren. Und ich rufe zurück, ich habe ja gar nicht guten Morgen gesagt. Also und dann plötzlich hat's Klick gemacht. Also die Person, die Filialleitung, die Mitarbeiterin, hat mich erkannt, als ich vorbeigelaufen bin und wahrscheinlich als sie neues Obst nehmen wollte vom Wagen, sieht sie mich von hinten, denkt sie so, oh Mann, das ist doch der immer guten Morgen sagt. Der hat doch bestimmt guten Morgen gesagt und sie hat nicht geantwortet. Das dachte sie. Aber ich habe ja nichts gesagt, weil ich es ja selber verbabbelt habe. Und dann habe ich allein diesen kleinen Schritt, diesen kleinen Unterschied gemerkt, wie wir mit dem, wie wir leben im Alltag, schon bei den Menschen Eindruck oder, ich hoffe, einen guten Eindruck hinterlassen. Und da dachte ich, das ist ja krass, das ist ja gar nicht so schwer. Und dann habe ich immer mehr angefangen, offensiv höflich zu sein. Offensiv höflich bedeutet, ich bete jeden Morgen, kannst du sie auch als Inspiration nehmen. Ich muss das in mein Handy immer schreiben, ich muss erinnert werden von meinem Handy, schrecklich. Aber es ist so bei mir. Wirklich, kennt ihr Männer das auch, dass ihr Sachen vergesst, die euch die Frau sagen? Ah, erwischt. Wirklich, witzig. Oh, warte mal, haben wir die Zeit dafür, aber ganz kurz. Meine Frau sagt mir, Basti, kannst du bitte diese Kiste mitnehmen und ins Auto stellen? Wenn du nachher losgehst. Ich so, ja, na klar. Zieh meine Schuhe an. Geh rüber und bin draußen. Und vergesse die Kiste mitzunehmen. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ja, na gut. Also ich brauche eine Erinnerung. Und bei mir jeden Morgen um 8 Uhr, macht kurz, gucke ich kurz, ah ja, Gebet. Und dann bete ich ganz kurz, Vater im Himmel, Herr, schenk mir deinen Heiligen Geist. Ich meine, hat er mir ja eh schon mal geschenkt, aber füll mich neu heute. Und lass mich die Dinge erkennen, die du vorbereitet hast. Leute, wenn wir das alle beten würden, jeden Morgen. Du hast ja gar keinen Leistungsdruck dabei, sondern der Geist Gottes ist da und sagt, ja, ich bin bereit dafür. Bist du auch bereit dafür, Sachen zu sehen? Ich habe seitdem, sehe ich im Alltag mehr als jemals zuvor. Keine Angst, ich habe keinen Stress jeden Tag jetzt so. Aber ich sehe Menschen, die vielleicht gerade Hilfe brauchen oder mal ein nettes Hallo oder hier mal kurz mit anpacken. Auch nicht jeden Tag, wie gesagt, aber es ist so, dass ich die Menschen anders sehe als vorher. Nicht aus meiner Kraft, sondern weil der Geist Gottes von mir gefragt wurde, kannst du mir helfen dabei? Hey, das ist eine andere Ausrichtung, das ist eine Fokussierung für den Alltag. Ich habe ein Video für euch mitgebracht. Ist okay, wenn man auch ein Video zeigt im Gottesdienst? Ja, weil ich habe so überlegt, wie kriegt man denn das so zusammengefasst, was ich versuche mit meinen Worten zu erklären, einen Unterschied zu machen. Aber ich möchte euch das Video zeigen und danach erzähle ich euch noch eine Story aus meinem Leben, in meinem Alltag, wie ich gemerkt habe, anders zu sein, statt komisch zu sein. Film ab. Ist schon auch ein bewegendes Video, ne? Und jetzt muss ich euch aber eins verraten, es ist kein christliches Video, sondern es ist ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. Also die wollen was verkaufen und zeigen, wie man die Welt ein Stück weit verändern kann. Als ich das Video gesehen habe, das erste Mal, dachte ich so, also wie viel mehr müsste ich als Christ wissen, der Jesus im Herzen hat, der einen Heiligen Geist hat? Wie viel mehr müsste ich wissen, wie ich mein Umfeld verändern kann? Du kannst niemanden zwingen, aber einfach, wie kann ich mein Umfeld so beeinflussen, positiv, dass die Menschen was Gutes bekommen? Also wo die Leute wissen, hey, wenn ich zum Bastian gehe und klingel, Dann weiß ich, dass ich Hilfe kriege. Wenn er selber nicht kann, hat er vielleicht eine Idee, jemand anderes zu fragen. Aber dass ich offen bin, den Menschen zu begegnen, da wo auch ihre Not ist. Ja, und wir denken manchmal, nö, wenn sie Not haben, dann sind sie schon selber dran schuld, weil sie leben ja auch nicht mit Gott. Ne? Oh, wie oft habe ich das gedacht und auch gesagt früher mal. Und wie oft ist es auch in unserem Herzen, dass wir so über Menschen denken. Ja, und ich, wisst ihr, das ist etwas, was mich selber so bewegt und hey, wir brauchen ja noch eine Bibelstelle dafür, ist mir gerade eingefallen. Es wäre ja auch gut, dass wir sehen, ob das biblisch ist, was ich da alles sage, ne? Und weißt du, was das Gute ist? Schon die erste Gemeinde, als der Heilige Geist gefallen ist, zu Pfingsten, was wir bald haben wieder, was wir feiern dann, kam die Kraft des Heiligen Geistes und Petrus fing an zu predigen. Auch hier interessant zu wissen, er wurde nicht gezwungen vom Heiligen Geist, sondern er hat die Kraft bekommen und sieht die ganzen Menschen und hat sich einfach ein Herz genommen und gesagt, ich mache jetzt den ersten Schritt. Und dann siehst du, wie der Geist Gottes sich dazustellt. Und er predigt zu Juden, ganz wichtig, er predigt zu Juden und zitiert die alte Schrift und die Propheten. Ja, bitte, das brauchst du jetzt hier nicht auf dem Marktplatz machen. Das verstehen die Leute vielleicht nicht so ganz. Also wir müssen schon auf der Ebene sein und mit Leuten reden. Wie gesagt, sowas haben wir gestern gemacht, wie du mit denen redest. Aber das Krasse ist, so viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann zeigt uns die Bibel auf, wie sie dann weitergegangen sind. Und das möchte ich mit euch angucken. Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 wird insgesamt erzählt, dass sie zusammenkamen, über 3000 Menschen kamen zum Glauben, Brotbrechen, Gebete, Gemeinschaft und so weiter. Und ab Vers 44, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es ihnen an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Hey, das hört sich doch gut an. Wir sind als Deutsche bekannt dafür weltweit, dass wir sozusagen pro Kopf mit am meisten spenden, wenn irgendwo eine Not ist. Und ich glaube, das hängt auch ganz viel damit zusammen, dass ganz viele Christen da mit unterstützen und helfen. Allein die ganze Katastrophe im Ahrtal, vielleicht könnt ihr euch da auch noch erinnern, diese Wasserwelle, die da die Berge runterkam. Es waren so viele Christen dort vor Ort und haben geholfen, haben gespendet. Also das hört sich ja schon echt biblisch an, was wir hier machen, ja, als Christen, auch als Gemeinde. Und dann Vers 46, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig in dem Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude, mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Auch hier, wir haben unsere Hauskreise, Kleingruppen, Live-Groups, wie auch immer das bei euch heißt. Wir treffen uns auch mit Freunden und tauschen uns aus und reden vielleicht miteinander, lesen vielleicht in der Bibel. Und jetzt kommt noch der letzte Satz dieses Kapitels und der hat mich schon wieder so geflasht und so verändert und ich habe den vorher schon 20 Mal gesehen und gelesen und irgendwie hat es nie Klick gemacht und eines Tages hat es Klick gemacht. Vers 47, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und Leute, das hat mich so überführt von meiner Haltung gegenüber anderen Menschen um mich herum. Dort steht nicht, sie waren geachtet bei allen Juden, weil sie selber ja auch alle Juden waren, die ersten Apostel und die ersten, ich sage jetzt mal Christen, messianische Juden, sondern auch vom Urtext habe ich extra geguckt, beim ganzen Volk, also bei allen Menschen, die dort in der Stadt gelebt haben, auch die, die keine Juden waren, auch die, die wie Heiden oder Atheisten waren. Sie waren geachtet beim ganzen Volk. Und dann dachte ich mir, Basti, wo bist du denn in deinem Umfeld geachtet und anerkannt? Also wie wir im Film gesehen haben, es geht nicht um berühmt werden. Es geht darum, dass durch mein Leben Menschen positiv beeinflusst werden, wie wir es beim Film gesehen haben, wo die Frau, die am Anfang so meckerig war beim Verkaufen, am Ende sogar einem Kunden was mitgibt, kostenlos. Ja, oder die kleine Tochter anfängt ihrer Mama, dadurch, dass in sie investiert wurde, ihrer Mama jetzt auch beibringt, wie zählen oder rechnen ist oder was auch immer das war. Oder die ältere Frau, der immer was zu gegeben hat, weil sie vielleicht nicht mehr so gut laufen kann zum Einkaufen, hat er was mitgebracht, dass dann eine Beziehung, eine Freundschaft vielleicht sogar entstanden ist, zu helfen. Guck mal, lass uns mal da nur einfach in unser Umfeld gucken. Wow, was könnten wir alles tun? Aus der Liebe heraus, nicht aus Leistung und Krampf und so, sondern einfach Kleinigkeiten, wo wir Menschen etwas Gutes tun können. Wo wir dem Nachbar mal was mitbringen können, weil du weißt, der ist gerade krank und kann gerade nicht mit raus. Oder mit Arbeitskollegen, wenn du Montagmorgen siehst, weil du kommst ja immer fröhlich montags zur Arbeit, stimmt's? Weil du ja Jesus im Herzen hast. Und siehst bei einer anderen Kollegin oder Kollegin, oh, die sieht aber heute ziemlich traurig aus, fertig aus, müde aus, wie auch immer. Bitte ruf's nicht durch den Raum und sag, Mann, wie siehst du denn heute aus? Sondern geh doch mal hin an den Arbeitsplatz und sag, hey, ich würde dich heute auf einen Kaffee einladen in der Pause. Wollen wir zusammen Mittag essen? Und dann sitzt man ja zusammen und redet vielleicht miteinander und kommt auch ins Gespräch über den Alltag und auch Arbeit, aber vielleicht auch über die Familie. Und plötzlich hörst du, naja, sie sieht deswegen so müde aus, weil gerade richtig Stress zu Hause ist. Kennen wir sowas nicht auch? Wie gehen wir denn mit Stress um? Wir reden mit Gott. Also ich hoffe, du machst es so. Und dann kannst du einfach sagen, hey, weißt du was, ich kenne sowas auch. Komm, ich bete einfach mal für deine Situation, dass dort wieder Frieden reinkommt. Sei doch mal so ganz entspannt und sag, komm, ich bete mal dafür. Und nicht, darf ich mal dafür beten? Weil die Leute wissen ja gar nicht, was es ist, sondern mach es ganz normal, natürlich. Komm, ich bete einfach mal dafür. Wenn die das dann trotzdem nicht wollen, werden sie es dir schon sagen. Da brauchst du gar keinen Stress haben. Ist ja okay. Wenn sie sagen, nee, dann sagst du, na gut, zu Hause werde ich immer mal für dich beten und an dich denken. Aber die meisten wollen wirklich dann so ein Gebet haben und dann sprichst du hinein und dann wundert dich nicht, wenn sie 2 Wochen später wiederkommt und sagt, du wirst gar nicht glauben, was passiert ist. Und du so, doch, ich glaube, was passiert, wenn wir beten. Innerlich, für dich, ja. Also jetzt nicht besser, bis die Richtung kommen. Ja, aber es kann auch sein, dass die Person sagt, hey, du sag mal, du hast ja neulich für mich gebetet. Ich hätte da noch was. Könntest du dafür auch noch beten? Auch das kann passieren. Dann kannst du sagen, na klar, mache ich. Aber weißt du, wie genial es ist, wenn du selber mit Gott redest? Echt, es geht. Die sagen, na klar. Du brauchst nur die Verbindung zu ihm. Und weißt du, wie die möglich ist? Durch Jesus. Und schon erzählst du ganz entspannt das Evangelium. Hey, wenn du nicht weißt, wie es geht, wir haben ja gestern dieses Seminar gemacht. Ich habe noch ein paar Bücher, wo du es richtig schön lernen kannst. Am Büchertisch im Café. Lerne, mit Menschen über Gott zu sprechen. Da sind ganz viele Aspekte drin, wie du ganz entspannt lernen kannst, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, das Evangelium zu erklären, für kranke Menschen zu beten, zu erkennen, welchen Charakter du hast, wie du auf Leute wirkst. Und ich habe immer selber noch so ein paar evangelistische Hefte dabei. Kannst du auch den Flo fragen, das habe ich gestern auch genutzt, als wir Eis essen waren, spazieren waren. Ich gebe dann gerne sowas einfach mal weiter. Hier ist ein Justin Bieber drin, der fast gestorben wäre, weil er so viel Drogen genommen hat, obwohl er christlich aufgewachsen ist. Und dann hat er Gott wieder erlebt und neu erlebt. Die Liebe, die wirklich Gott für ihn hat. Ja, so eine Story, haben wir unterschiedliche Hefte, kannst du nachher mal gucken. Die Real-Life-Guys haben wir da auch oder den Mann ohne Arme, ohne Beine. Kostet nur 50 Cent, ein paar ich noch mit. Kommt her, nimmt alles mit. Ich brauche das nicht mehr in Berlin, da haben wir noch genügend. Aber nimm noch etwas, wo du merkst, es hilft dir, einem Menschen was Gutes zu tun. Und anders zu reagieren, als du es vielleicht selber immer gelebt hast. Ich wollte immer Besserwisser sein, habe immer den Leuten gesagt, es ist nicht gut, was du denkst und glaubst. Und dann hatte ich eine Situation, und das ist jetzt die abschließende Story dazu. Wir sind ja manchmal auch als Team unterwegs in Gemeinden und wir hatten noch einen Platz frei bei uns im Auto. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Mitfahrgelegenheit, schon mal gehört vielleicht. Ja, haben wir jemanden Platz angeboten online und gesagt, hey, kannst mitfahren, brauchst nur ein bisschen Fahrtgeld, wesentlich günstiger, als wenn du mit der Bahn fährst dann. Und dann sind wir auf dem Weg zum Parkplatz, haben wir schon die Person gesehen, war eine Lady. Und allein vom Kleidungsstil, den sie anhatte, wusstest du schon, ich glaube, diese Person ist sehr spirituell. Ja, nur vom Kleidungsstil allein. Und jetzt muss ich euch dazu sagen, um diese Story zu verstehen, ich komme so ein bisschen aus dem esoterischen Background. Also wir waren eine Zeit lang auf der Suche, meine Mutter, wir haben alle möglichen Sachen gemacht, Tarotkarten, Pendel, Engelskarten, ach, was es alles gibt. So, und als ich dann Christ geworden bin, habe ich mich damit natürlich beschäftigt und habe gesagt, oh, okay, die Sachen sind vielleicht gar nicht so gut zu machen. Habe mich also davon abgetrennt und war halt am Anfang sehr pedantisch in dem Ganzen, wenn jemand mal irgendwie sowas gemacht hat. Das ist aber nicht gut, also auch bei Nichtchristen, ja. So, und auch das Thema Yoga zum Beispiel, ja. Das war dann auch so, wo ich so dachte, na ja, ich bin Reha-Sporttrainer gewesen eine Zeit lang. Könnte ja gut sein für den Körper. Dann habe ich gelesen, was es bedeutet, Yoga zu machen. Und da ist unter anderem ein Guru in Indien, so ein richtiger Yoga-Guru, der wurde interviewt und der sagte halt, ja, ihr Europäer, ihr denkt, ihr macht einfach ein paar Übungen für den Körper, die so gut tun, nur weil ihr nicht dabei Om macht oder was auch immer. Aber jede Haltung, das ist krass, jede Haltung, jede Übung, die du im Yoga machst, verherrlicht allein durch die Übung einen Hindu-Gott. Dachte ich so, okay, das habe ich ja noch nie gehört. So, jetzt weiß ich nicht, wie du zu dem Thema stehst, aber du müsstest von meiner Seite wissen, warum ich jetzt bei der Person hätte komisch reagieren können. Ja, weil ich habe mich dann entschieden, okay, ich mache das lieber nicht. So, die Person kommt zu uns ins Auto. Wir dachten ja schon erst, naja, wer weiß, was für eine Spiritualität, ob das gut ist, sie mitzunehmen. Ja, ich will ja geschützt sein, wenn ich Auto fahre. Geht der Schutz dann verloren? Ja, das sind ja manchmal so Gedanken, die du plötzlich hast, so, weil du willst ja alles richtig machen als Christ. So, und dann haben wir sie natürlich mitgenommen, weil Jesus hätte es auch gemacht. Dann fahren wir so los und sind so auf dem Weg nach Nürnberg, 3 Stunden. Naja, und dann schweigst du dich ja auch nicht die ganze Zeit an. Ja, sondern kannst du einfach ganz locker fragen, Mensch, warum musst du denn eigentlich nach Nürnberg? Und dann sagt sie so, naja, ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin und ich gebe jedes Wochenende Tanz-Yoga-Unterricht und da muss ich jetzt auch wieder hin. Ja, dann dachte ich so, will ich das jetzt eigentlich unterstützen, dass ich sie da hinfahre? Ich finde das ja gar nicht gut. Also deswegen habe ich euch das vorher erklärt, ja. Ne? Aber ich hätte ja komisch reagieren können und sagen können, ach so, na, das hättest du ja mal vorher sagen sollen, dann hätten wir dich gar nicht mitgenommen. Ja, und bitte versteht es richtig, ich will nicht diese Frau veräppeln, weil ich erzähle euch ja gleich das Ende. Es geht drum, wie ist unser Herz gegenüber den Menschen, die anders glauben und ticken. So, dann, also natürlich sind wir weitergefahren, weil Jesus wäre mit ihr weitergefahren. Und dann erzählt sie, und ich stelle einfach eine Frage, wie bist du denn dazu gekommen? Hey, das ist so gut, Fragen zu stellen. Und wenn die Leute antworten können, dann kriegst du mit, wo sie gerade stehen im Leben. Und erzählt sie. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, so Mensch, wie kann ich denn jetzt einhaken, ne? So, auch von Gott erzählen. Und dann kam eine Idee, und das ist so genial. Je öfter du mit Menschen redest, desto mehr Impulse kriegst du auch, entspannt und cool zu reagieren. Und irgendwann sage ich, du weißt du was? Also mit meinem Kollegen zusammen, wir sind übrigens auch voll spirituell. Sagt sie, echt? Ich sag so, ja, volle Kanne. Und sie so, und was habt ihr erlebt? Na ja, das wollte ich doch nur, dass sie das wissen will. Dann haben wir erzählt, wie wir Gott erlebt haben, Jesus erlebt haben. Und dachten so, oh, jetzt haben wir wirklich was gelandet, jetzt muss was passieren. Und dann sagt sie, oh, das ist ja interessant, das ist ja fast wie beim guten Freund von mir, der ist Moslem. Das ist ja fast das Gleiche. Oh, da überlegst du wieder, wie reagierst du denn jetzt da drauf? Aber wenn du jetzt anfängst zu diskutieren, was Muslime oder nicht, und Da habe ich gesagt, du, bevor wir da jetzt diskutieren, und das ist auch so cool, das ist der Heilige Geist, hilft dir dabei. Ich lerne nicht Antworten auswendig, wie reagiert, du weißt ja nie, was für Antworten oder Fragen kommen von anderen Leuten. Sondern je entspannter es für dich ist, mit Menschen zu reden, desto entspannter hast du auch Antworten parat, die dich selber manchmal überraschen. Und dann habe ich gesagt, du weißt, ich musste persönlich erstmal Gott erleben, um überhaupt an ihn glauben zu können. Und keine Ahnung warum, sie sagte, ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist ja super, willst du mal Gott erleben? Und sie sagt, ja. Sag ich, okay, was können wir denn Gutes tun für dich? Gibt es irgendetwas, wofür wir beten können? Hast du Schmerzen, bist du krank oder irgendetwas? Leute, jetzt kommt's. Dann sagt sie, ja, ich habe richtig Probleme mit meinen Knien. Richtige Schmerzen teilweise. Und kann dadurch ganz oft keinen Tanz-Yoga-Unterricht geben. Also ihr versteht, in welcher Zwickmühle ich war, ja? Denk mir so, naja, ich kann ja jetzt auch biblisch antworten und sagen, tja, ist wahrscheinlich das Gericht des Herrn, tut mir leid, da kann ich jetzt nichts tun. War das biblisch? Nee, überhaupt nicht. War komplett unbiblisch. Biblisch ist, wie begegnet Jesus den Menschen, die anders denken, die andere Dinge tun, mit kompletter Liebe. Und mit Heilung sogar, wie oft er geheilt hat, also übernatürliche Sachen. Ich sag so, ach so, ja na komm, dann beten wir kurz für dich. Ich habe ihr versprochen, beim Beten lasse ich die Augen auf, ich saß ja am Steuer, ne? Sie ihre Hände auf die Knie gelegt, wir einfach kurz gebetet. Amen, okay, das konntest du ja noch nicht ausprobieren, saß ja am Auto. Wir bei der nächsten Pause angehalten, sie ausgestiegen, sie läuft. Sagt, das gibt's ja gar nicht, die Schmerzen sind komplett weg. Also sie hat volle Kanne Jesus erlebt. Wie Gott sie berührt. Und wisst ihr, das Schönste war, nein, nicht das Schönste, aber das Witzigste war, sie sagt, du, aber ich habe eh das Gefühl gehabt, seitdem ich bei euch im Auto gesessen habe, ging es meinen Knien sowieso schon besser. Doch, das ist ja eine Nummer, ey. Kennt ihr die Healing Rooms? Ja? Da dachte ich so, okay, wir machen was Neues. Healing Car. Fährst du mal so auf Plätze und sagst, so, hier hinten einmal auf der einen Seite rein, durch die Bank rüberrutschen und geheilt wieder rauskommen. Okay, wir haben es nicht gemacht, weil wir einfach auch so für Leute beten, da brauchen wir kein Auto für, aber jetzt versteht ihr den Sinn von der Geschichte. Ich mit meinem Background und mit meiner Entscheidung, dass ich gewisse Dinge nicht mehr tun möchte, hätte sagen können, oh Moment, so wollen wir das nicht. Das ist nicht gut und ich hätte sie komplett verloren. Aber sie hat Jesus erlebt und das ist das, was wir euch weitergeben wollen. Als Go Movement wollen wir euch sprachfähig machen, dass es für euch leicht wird, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ihnen einfach Gutes zu tun, für sie zu beten. Und ihr habt ja gehört, dass wir nachher die Kollekte sammeln. Vielen Dank dafür auch an die Gemeindeleitung, dass ihr das macht, dass unser Missionswerk unterstützt wird, dass wir das weitertragen in unser Land. Aber wir sind nicht nur in unserem Land unterwegs, sondern auch weltweit. Ich habe euch mal noch eine Folie mitgebracht und dann bete ich gleich für euch. Dass wir zum Beispiel in der Dominikanischen Republik haben wir ein paar tausend Euro investiert. Und das Land, vor 10 Jahren haben die angefangen mitzumachen und plötzlich haben die etwas erlebt, was sie vorher so noch nie hatten. Das ist nicht, weil wir so toll sind, sondern wir haben sie ermutigt, an einem Tag, das ist der Go Day, der ist dieses Jahr auch am Pfingstsamstag, an einem Tag Christen zu mobilisieren, wenigstens mit einer Person über Jesus zu sprechen, egal wie. Und dann hat der Pastor, der das dort angefangen hat zu organisieren, plötzlich so viel Kontakte gehabt, dass über die Jahre 6.000 Gemeinden mitgemacht haben. Diese Einheit haben sie noch nie erlebt. Und am Anfang, als es anfing, ihr seht unten diesen Punkt, Christentum ist gewachsen. Als sie angefangen haben, 2012, hatten sie 12% Christen in dem Land. Und das ist eine Statistik, die nicht von Christen kommt, sondern von der Regierung sogar. Und dann haben sie Jahr für Jahr haben sie das gemacht, jedes Jahr, immer wieder zum Go Day, haben sie Leute mobilisiert, dann haben sie schon einen ganzen Monat gemacht, sind so viele Menschen zum Glauben gekommen, teilweise über 20.000 Menschen. Und dann haben die gesagt, wenn nicht so viele Menschen kommen zum Glauben, wir müssen im Oktober noch ein Wochenende machen, ein Taufwochenende. Und dann haben die jedes Jahr seitdem über 20.000 Menschen getauft, weil sie einfach im Frühling bewusst fokussiert gesagt haben, natürlich soll es auch ein Lebensstil sein, das, was ich auch gerade erzählt habe, aber so bewusst in Einheit Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann kommt wieder die Statistik, wieder von der Regierung, dass über die Jahre es ist immer mehr gewachsen, die sind jetzt bei 30% Christen in ihrem Land. Einfach, weil sie angefangen haben, in ihrem Alltag mit Menschen über Jesus zu sprechen. Also das ist das, was wir einfach mitarbeiten, mobilisieren, die Leute teachen, also sprachfähig machen. Und wie gesagt, mein Herz ist für Deutschland auch. Und wenn ihr da gerne mit reinsehen wollt, damit wir auch weiterhin wirklich effektiv vorwärts gehen können in verschiedenen Ländern, aber auch in Deutschland, dann gerne gebt was in die Kollekte mit rein. Aber jetzt geht's mir persönlich um dich. Ich möchte für dich beten. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich habe ja auch noch ein Geschenk für dich. Und du kannst gern kurz in die Hand nehmen oder du kannst es dir angucken. Diese kleine Postkarte soll dir einfach helfen. Vielleicht steckst du die an deinen Spiegel oder klemmst sie mit einem Magnet an deinen Kühlschrank oder du hast so einen Postkartenhängerhalter, wie auch immer. Dass du vielleicht sagst, ja, ich möchte anders sein, ohne dabei komisch zu sein. Und vielleicht hängst du es dir dahin, wo du es jeden Morgen beim Frühstück oder wo auch immer siehst, wie ich es auch immer brauche als Erinnerung. Und du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte viel mehr so leben, dass andere Menschen von mir positiv beeinflusst werden und dabei Gott erleben. Und dass du deins findest, was du gut kannst, um Menschen zu dienen, dann möchte ich dir diese Karte gerne schenken. Dann darfst du sie gerne einfach mitnehmen. Auf der Rückseite habe ich es nochmal kurz erklärt und da sind auch nochmal unsere Daten drauf, wenn du uns auch dann allgemein mal wieder unterstützen möchtest oder so, dann gerne. Ja, kannst du uns auch unterstützen. Aber viel wichtiger ist mir, dass du vielleicht sagst, ey, ich möchte anders sein. Und dafür möchte ich jetzt kurz beten. Lass uns doch mal die Augen zusammen alle schließen. Einfach, damit du gerade so vor Gott stehst, wie du bist. Bei mir ist wichtig, dass wenn du eine Reaktion darauf gibst, dass du es machst, weil du das möchtest. Und nicht, weil dein Partner, Partnerin, Freund, Freundin, wie auch immer, vor dir, hinter dir, neben dir darauf reagiert und du denkst, oh, da muss ich ja auch. Nein, gar nicht. Null Gruppenzwang. Du ganz persönlich für dich. Frag doch Gott gerade mal, Gott, kannst du mir dabei helfen, einen Unterschied zu machen? Das, was ich von dir geschenkt bekommen habe, weiterzugeben an Menschen, die dich noch nicht kennen, einen Unterschied zu machen, allein schon auf Arbeit, bei Nachbarn, wo auch immer ich bin, um Menschen zu lieben und zu dienen, nicht meiner Familie, die dich noch nicht kennt, andauernd zu sagen, was sie alles falsch machen und sie brauchen Jesus, 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 sondern ihnen einfach zu dienen, zu lieben und im richtigen Moment auch ihnen was von Jesus erzählen zu können. Herr, ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir, dass hier auch Potenzial drinsteckt, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass sie sich hier mehr auch versammeln können. Und das ist auch so mein Gebet für jede Gemeinde, wo ich bin. Dass die Seele und die Räume zu klein werden für die Menschen, die Jesus kennenlernen. Und so schön euer Saal ist, ich liebe ihn, weil wir haben als Gemeinde auch im Kino angefangen und hatten auch so einen Saal und der wurde zu klein irgendwann. Hey, was für ein gutes Problem. Und jetzt haben wir eine größere Halle und das ist einfach, weil wir angefangen haben, in unsere Gemeinde hinein zu sehen, dass Menschen, dass Christen anders ticken, als sie es vorher gemacht haben. Und vielleicht bist du aber auch zu Gast heute hier und vielleicht hast du noch nie bewusst gesagt, ich möchte mit diesem Jesus leben, ich möchte dir eins sagen. Jesus liebt dich, Gott liebt dich und das hat er von Anfang an schon getan. Es war von Anfang an sein Plan, dass du mit ihm befreundet bist. Er wollte dir alles geben und hat dir sogar alles gegeben, was du brauchst, damit du ein erfülltes Leben hast. Das Problem ist nur, dass wenn du dich nicht dafür entschieden hast, mit Gott zu leben, bist du getrennt von ihm. Und die Konsequenz ist, dass du auch noch Dinge tust, die dann Gott auch nicht so toll findet. Aber er hat eine Lösung für dich. Er hat Jesus gesandt, seinen Sohn, haben wir gerade vor ein paar Wochen gefeiert, Ostern. Jesus, der nie was falsch gemacht hat, der nur Menschen Gutes getan hat. Und er hat gesagt, ey, ich komme hier auf die Erde, damit ich alles, was die Menschen von Gott trennt, auf sich nimmt und das mit in den Tod nimmt, damit es für immer begraben ist. Und Jesus starb am Kreuz, genau mit dem Ganzen, was du hast auf deinen Lasten, was dich von Gott trennt, damit ist er gestorben, hat es mitgenommen in den Tod, hat es begraben und hat es für immer dort begraben. Aber Gott hat ihn wieder nach 3 Tagen auferweckt und damit hat Jesus den Tod besiegt. Das heißt sogar, wenn du mit Jesus lebst, wenn du ihn einlädst in dein Leben und mit ihm lebst, wirst du, obwohl dein Körper sterben wird, wirst du leben und zwar bei Gott. Du wirst zu Gott kommen am Ende deines Lebens. Die Verbindung ist nur durch Jesus möglich. Vielleicht hast du es noch nie gebetet, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass wenn wir gleich zusammen beten, dass du ein Gebet mitsprichst, wo du bewusst sagst, ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Deswegen meine Frage an euch, bitte mit geschlossenen Augen einfach von eurer Seite her. Ich möchte, dass du weißt, es geht hier nicht darum zu gucken, wer hat wie und was, sondern dass du selber für dich eine Entscheidung treffen kannst. Bist du hier und hast noch nie bewusst gesagt, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte ab jetzt mit dir leben. Dann wollen wir gleich zusammen beten. Dann heb doch mal ganz kurz deine Hand. Ist jemand da, der oder die das noch nie gemacht hat? Ja, danke dir. Noch jemand da? Danke dir, danke dir. Ist noch jemand, der oder die sagt, ich möchte dieses Gebet sprechen und Jesus in mein Leben einladen? Dann heb auch noch mal schnell deine Hand. Danke dir. Danke dir. Wunderbar. Und jetzt zeige ich dir, wie groß deine Familie ist. Wir alle, die hier sind, die schon mit Jesus auch unterwegs sind, wir beten zusammen jetzt mit dir. Ein Gebet, wo du Jesus in dein Leben einlädst. Ich bete es vor und wir alle zusammen beten es nach. Und du betest es dann auch zum ersten Mal richtig mit. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du Jesus geschickt hast, damit ich wieder zu dir kommen kann. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Komm du jetzt in mein Leben und vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Ab jetzt möchte ich mit dir leben. Komm du in mein Leben und ich möchte meinen Rest meines Lebens nachfolgen. Amen. Wie wunderbar. Wir können das sehr gerne dazu feiern. Es ist so gut, dass Menschen zu Jesus kommen. Und jetzt seid ihr als Gemeinde noch gefragt. Da möchte ich einen richtigen Segen aussprechen. Möchtest du mehr in diesen Lebensstil hineinwachsen? Anders zu sein, ohne dabei komisch zu sein. Auf deine Art. Du musst nicht so machen wie ich. Auf deine Art. Aber dein Umfeld zu prägen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Dann möchte ich da einen Segen aussprechen. Wer von euch möchte mehr in diesen Alltag, mehr hineinwachsen, Menschen zu segnen? Wunderbar. Wow. Auch hier, deine freie Entscheidung. Ich will dich nicht zu nichts zwingen. Wunderbar. Jesus, ich danke dir für die Gemeinde. Und ich spreche deinen Segen aus. Die Kraft des Heiligen Geistes, die uns befähigt, Zeugen zu sein, einen Unterschied zu machen in unserem Alltag. Menschen von dir zu erzählen, sie zu lieben, zu dir hinzulieben, Herr. Ich danke dir, dass wir nicht dafür verantwortlich sind, dass Menschen alles richtig machen, sondern dass wir dafür verantwortlich sind, von dem zu erzählen, was wir mit dir erlebt haben. Und ich bete, dass du Kraft schenkst. Ich befehle, dass jede Angst weicht, dass deine Liebe in uns dabei hilft, gar nicht mehr anders zu können, als deine Liebe weiterzugeben. Ich stelle dich unter den Schutz Gottes, da wo es vielleicht euch immer mal herausfordert, ein gutes Wort zu geben, dass Gott mit dir ist und dass du weißt, hey, dann halt eine andere Person. Aber ich segne euch, dass es sich multipliziert, dass du anfängst, mit Menschen zu reden, dass Menschen sich für Jesus entscheiden werden und dass sie hier auch in die Gemeinde kommen werden. Aber es geht vielmehr darum, dass Menschen grundsätzlich Jesus erstmal kennenlernen. In Jesu Namen. Amen.